ihr Lieben, es geht weiter. This talk will be in German. If you want a translation, you can get headphones there and then get it translated. He is a member of the Chaos Computer Club, not only known for his efforts to turnpike by observing the police with self-made drones, but also for his work on Fusion's Calcutta and the Holzmark project in Berlin. Tonight, he will share with us his knowledge on quantum mechanics and cosmology. Please make a warm welcome to Steini Andreas Steinhauser.
Guten Abend. Hätte ja gedacht, dass bei so einem Experiment keine 5 Leute kommen. Das ist toll, dass ihr da seid. Ich freue mich drauf. Ich habe keine Ahnung, wo das heute Abend hinführt hier. Aber ich habe Lust, euch auf eine kleine Reise mitzunehmen in das absolut Kleinste und das absolut Größte, was wir wissenschaftlich begreifen können. Und ich sage ganz absichtlich wissenschaftlich, weil darum soll es heute gehen, auf der Fusion am Mittwochabend. Abgefahren, dass die ja gesagt haben, als ich das angeboten habe. Ich finde es gut. Und da will ich auch gleich mal mit anfangen mit der Frage, was ist eigentlich wissenschaftlich? Weil das wird so oft missbraucht, dieser Begriff. Und deswegen ist es mir erstmal ein Anliegen. Wir haben ein bisschen Zeit, wir haben 90 Minuten, wir können also was ausholen. Wenn es nervt oder langweilig wird, dann fragt ihr lästig Dinge dazwischen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal unterscheiden Wissenschaft und Pseudowissenschaft, weil das ist gerade bei der Quantenphysik ein gern genommenes Problem. Die Quantenphysik muss für so viel herhalten, was ja eigentlich ist schon Pseudowissenschaft noch zu viel, noch zu gut gesagt, für Schwachsinn, auf Deutsch gesagt, von Menschen, die außer dem Wort nichts verstanden haben von der Quantenphysik und es missbrauchen für Betrug. Das ist eine Sorte von Betrug in Form von, dann heißt es Quantenheilung und Ähnliches. Da werden Versprechen gemacht, weil die Quantenphysik, die erklärt das ja. Da werden Dinge ja angeboten für teuer Geld. Da ist Quantenphysik drin und das ist jetzt gut für dich. Kostet auch nur 360 Euro. Und ich möchte auch den Talk heute ein bisschen nutzen, damit ihr lernt zu unterscheiden. Was ist denn jetzt wirklich tatsächlich eigentlich echt Wissenschaft? So, ob man das jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber was ist denn Wissenschaft und was ist es nicht? Nur damit ihr die Freiheit habt. Und das ist ganz wichtig, die sollt ihr behalten. Die Freiheit habt zu entscheiden. Die habt ihr nämlich nicht, wenn ihr den Unterschied nicht kennt. Und deswegen möchte ich mit einem Experiment anfangen. Und in diesem Experiment seid ihr die Forscher und ich bin die Natur. Und ihr wollt mich ergründen, also die Natur ergründen. Und ich Natur bin halt, wie ich bin, ob euch das passt oder nicht. Ist mir als Natur völlig egal, weil ihr seid sowieso nur so ein Klecks da in mir quasi. Aber ihr seid intelligent und ihr seid schlau und ihr seid hartnäckig. Und wer das Experiment schon kennt, der verdirbt es bitte den anderen nicht. Es kann ja sein, dass das schon mal jemand irgendwo gehört oder gesehen hat. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ist aber sehr schön. Ich bin also in der Natur und ihr macht ein Experiment mit mir, um diese Natur zu ergründen. Und ich nenne euch 3 Zahlen. Und ihr dürft dann weitere Experimente mit mir machen. Ihr dürft mir, Natur, nämlich dann eurerseits, nicht alle zusammen, sondern nacheinander, 3 Zahlen nennen. Und ich sage dann, ob die Natur, meine 3 Zahlen, die entsprechen einer Regel. Und ich sage euch dann, ob eure 3 Zahlen auch meiner Regeln entsprechen oder nicht. Und ihr müsst rausfinden, weil ihr seid ja die Forscher, die forscht. Ihr müsst rausfinden, was meine Regel ist, weil ich bin dann die Natur und ihr gründet mich. Meine drei Zahlen sind 2, 4 und 8. Und jetzt darf sich jemand melden, der mir drei Zahlen zurufen möchte. Und ich sage dann, ob die drei Zahlen meiner Regel entsprechen. Möchte jemand?
8, 16, 32.
Das entspricht meiner Regel. Und sobald jemand denkt, er hat die Regel verstanden, sagt er, ich weiß die Regel und versucht aufzulösen. Und ich sage dann, ob es stimmt oder nicht. Was war das?
Mal 2.
Mal 2 ist nicht meine Regel. Die nächsten drei Zahlen bitte.
1, 1, 1.
Das entspricht nicht meiner Regel. Ja. 1, 3, 7. Das entspricht meiner Regel. Ich höre weitere Gebote. Die nächsten drei Zahlen. Ihr könnt beliebige Zahlen nennen.
99, 98, 97.
Das entspricht nicht meiner Regel. Null, null, null entspricht auch nicht meiner Regel. Aber ich bin sicher, ihr findet sie raus. Ihr seid doch intelligente Forscher. Meine drei Zahlen sind 2, 4 und 8. Fünf, sechs und acht entspricht meiner Regel. Möchte jemand sagen, wie meine Regel lautet? Ja? Nein, Fibonacci ist nicht meine Regel. Das wäre auch ein bisschen schwer, das ist ein Kurs für Anfänger hier, hallo.
Zufall.
15, 16, 17 entspricht der Regel. Das ist meine Regel. Herzlichen Glückwunsch. Perfekt. Einfach drei steigende Zahlen. Darum ging es aber gar nicht. Es ging nämlich euch darum, euch zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Und ihr habt erst was, in dem Moment was über meine Regel gelernt, wo ich das erste Mal gesagt habe, das entspricht nicht meiner Regel. Und das ist der Unterschied zwischen Pseudowissenschaft und Wissenschaft. Die Pseudowissenschaft, die nimmt irgendetwas an, was sein könnte. Und sagt dann, das ist die bahnbrechende Theorie, das ist jetzt das Neueste, das ist geile Wissenschaft, weil da hat noch nie jemand drüber nachgedacht und deswegen ist es jetzt toll und könnte doch sein. Ja klar, könnte das sein. Daraus folgt aber nichts. Es folgt nur was daraus, wenn ihr alles andere, was es auch vielleicht sein könnte, ausschließt. Was ihr gerade gemacht habt, ihr habt ausgeschlossen. Ihr habt ausgeschlossen, dass es eine Kombination wie 000 oder 321 oder sowas sein kann. Ihr habt euch der Regel Stück für Stück genähert und dann habt ihr sie erkannt, als es eigentlich schon fast nichts anderes mehr sein konnte, weil die Quadrate waren es nicht, mal 2 war es nicht, Fibonacci war es nicht. Aber warte mal, rückwärts, das ging nicht. Da habt ihr was gelernt. Ihr habt ausgeschlossen und das ist Wissenschaft. So funktioniert Wissenschaft. Wissenschaft funktioniert nicht, sich hinsetzen, einen Trip schmeißen und hinterher denken, boah, ich habe eine bahnbrechende neue Theorie, sondern ihr müsst dann losgehen. Und es kann sein, dass ihr die findet auf diese Art und Weise. Das will ich gar nicht in Abrede stecken. Das gibt eine Menge Wissenschaftler, die machen das so. Aber was ihr dann machen müsst, ist euch auf den Arsch setzen und ganz doll fleißig eine Theorie draus bauen und dann Experimente vorschlagen. Ihr müsst Experimente vorschlagen, mit der man nicht diese Theorie belegen kann. Das ist ganz leicht. Sondern ihr müsst Experimente vorschlagen, wie man diese Theorie widerlegen kann. Und dann gucken, ob sie sich widerlegen lässt. Und wenn sie sich durch kein vernünftig erdenkbares Experiment und auch durch Experimente, die andere vorschlagen, nicht widerlegen lässt, dann gibt es eine Plausibilität. Und mehr macht die Naturwissenschaft nicht. Die Naturwissenschaft, speziell die Physik, die beweist nicht. Das tun die Mathematiker. Die Physik, die entwickelt eine Theorie, nachdem sie Beobachtungen gemacht hat. Und diese Beobachtungen, die prüft sie dann durch Experimente und verifiziert oder falsifiziert die Theorie. Und wenn sie das gut kann, dann kann sie irgendwann Vorhersagen machen. Und dann kann die Physik eine Vorhersage machen und sagen, so, und wenn meine Theorie richtig sein will, dann müsste bei folgendem Experiment folgendes Ergebnis bei rauskommen. Und mit folgendem Experiment müsste das nicht funktionieren und so weiter. Und dann irgendwann macht ihr die Vorhersage und die Vorhersage trifft ein. Und dann habt ihr richtig was gekonnt in der Physik. Das heißt dann noch nicht, dass es wahr ist. Das heißt dann nur, dass es eine gute Antwort auf die gestellte Frage ist. Es kann eine bessere geben. Und da kommen wir an den nächsten wichtigen Punkt. Und das ist gerne auch was, was bei der Quantenphysik falsch verstanden wird. Die Quantenphysik, speziell die Quantenmechanik, von der die meinen eigentlich alle, wenn sie Quantenphysik meinen. Es gibt noch die Quantenchromodynamik und also eine Menge mehr in dieser Richtung. Das erspare ich euch. Aber gerne, ein gern genommenes Argument ist ja, in der Quantenphysik ist ja alles möglich. Also die Quantenphysik hat die gesamte Physik revolutioniert, über den Haufen geschmissen. Es war doch alles ganz anders, als die klassische Physik dachte. Und das ist ja gerne ein genommenes Argument. Und deswegen könnte es doch sein, dass das wieder passiert. Dass also jetzt eine neue Physik erdacht wird, die ist noch wieder ganz anders als die Quantenphysik. Und es stellt sich raus, die Schamanen hatten doch recht. So, ja, könnte sein. Könnte man ja annehmen. Ja? Das ist nicht so. Die Quantenphysik hat die Physik nicht über den Haufen geworfen. Sie hat sie verbessert. Sie hat sie präzisiert. Und sie hat für bisher noch nicht gestellte Fragen, weil sich das Problem einfach noch nicht ergeben hatte, und dann plötzlich konnte man Experimente machen, bei denen sich herausstellte, die alte klassische Physik, die passt hier nicht. Für solche neuen Fragen hat sie Antworten gefunden. Und da will ich jetzt ein Beispiel einführen und euch also auf diese Reise nehmen in die Vergangenheit, und zwar ins Jahr 1898. Im Jahr 1898 hat ein junger Wissenschaftler, ein Physiker, er hat Physik studiert, obwohl der Freund eines Vaters ihm davon abgeraten hat, in den 1880er Jahren oder kurz danach, ich weiß nicht genau, 85 oder so, hat er als junger Mensch mal den Wunsch geäußert, vielleicht Physik studieren zu wollen. Der Freund des Vaters, selbst Wissenschaftler, riet ab, in der Physik könne man nichts werden, da ist ja alles bereits entdeckt. Das wäre also Quatsch. So hat er es sich aber nicht abbringen lassen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der gerade die Elektrizität ein ganz heißer Renner war. Elektrisch Licht. Das war gerade sowas wie Smartphones bei uns. Gerade echt der Renner. Das musste man haben. Wer was auf sich hielt, wurde elektrifiziert und hatte eine Lampe, die glühte. Das war fettgeil. So, und es war also gerade ein für Physiker ein gern genommener Punkt, nämlich wie macht man, dass diese Glühbirnen nicht nach ein paar Tagen kaputt gehen, was sie bis zu dem Zeitpunkt immer gerne getan haben. Wie macht man also Glühbirnen, die heller leuchten, nicht so viel Strom verbrauchen, weil so eine Glühbirne, ne, ist klar, ist eigentlich eine Heizung. So eine Glühbirne ist eine Heizung, die auch ein ganz klein bisschen leuchtet. Und jetzt haben wir also diesen jungen Physiker, der sich auf die Fahne geschrieben hat, diese Glühbirnen zu verbessern. Und deswegen hat er glühende Körper untersucht. Er hat geguckt und jetzt wollte er natürlich messen, wie hell leuchten die denn und in welcher Farbe leuchten sie, wenn sie denn glühen, und was er dafür machen musste, weil er ist ja ein sorgsamer Physiker, ein gewissenhafter Wissenschaftler. Er muss ausschließen, dass andere Lichtquellen verantwortlich sind für das Leuchten. Das heißt, das Labor, in dem er sich befand, da reflektieren die Wände, da scheint Licht durchs Fenster, was auch immer. Er musste jetzt also einen möglichst dunklen Körper haben, idealerweise einen schwarzen Körper, also der gar kein Licht reflektiert, sondern nur selbst Licht aussendet, wenn man ihn zum Glühen bringt. Das hatte er nicht. Darum hat er einen Kasten gebaut. Zum Beispiel ein Messing, oder hat verschiedene, also viele verschiedene Metalle. Daraus hat er Kästen gebaut und dann hat er in diesen Kasten ein klitzekleines Loch reingebohrt. Und da, wo das Loch ist, da ist klar, da müsste ja das Licht, das aus dem Loch, aus dem Kasten herauskommt, es muss ja vorher, wenn es reflektiert werden will, erstmal in den Kasten rein. Also nur Licht, das also wirklich senkrecht durch dieses Loch fällt, kann auch senkrecht da wieder herausfallen. Und deswegen ist so ein Loch schwarz, weil das ist nämlich echt nicht so wahrscheinlich, dass da, und vor allem sehen wir es nicht, wenn wir von der Seite gucken. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass wir was anderes sehen in diesem Loch, als Licht, das von dem Objekt selbst ausgeht. Nur ist so ein Objekt, wenn es kalt ist, leuchtet das nicht. Jetzt mache ich es heiß, dann fängt es an zu glühen. Dann glimmt es erst so rötlich und dann wird es grell gelb, dann wird es irgendwann relativ weiß. Und die klassische Physik, die sich mit leuchtenden, glühenden, heißen Körpern beschäftigte, die sagte eigentlich voraus, dass je mehr Energie ich zufüge, je heißer so ein Körper also wird, umso kürzer wird die Wellenlänge des Lichts, das da rauskommt. Das war die Vorhersage der klassischen Physik, der Gleichungen der klassischen Physik. Das ist ein Problem, weil wenn ich den Körper jetzt noch heißer mache und der leuchtet schon blau, dann müsste er ja irgendwann so richtig satt blau, und irgendwann wird es hinter blau, also kurzwelliger als blau, kommt dann das Ultraviolett. Und das Ultraviolett können wir aber nicht mehr sehen mit dem Auge. Das heißt, dieser Kasten, der müsste dann verschwinden. Weil wir sehen den ja nicht mehr, weil das Licht, das von ihm ausgeht, oder er müsste schwarz werden oder was auch immer. Jedenfalls müsste was Absurdes passieren, und das passiert aber nicht. Das heißt, dieses Experiment, einen Kasten zum Glühen zu bringen und dann einfach wie besenkt weiter Energie zuzuführen und feststellen, dass dieser Kasten nicht einen absurden optischen Effekt erzeugt. Das nennt man die sogenannte Ultraviolettkatastrophe. Katastrophe deswegen, weil es katastrophal für diese physikalische Theorie war. Das war nämlich eine Theorie, die einfach nicht mit der Realität übereinstimmte. Deswegen war es halt eine Scheißtheorie. So. Und der junge Wissenschaftler, mit dem wir hier zu tun haben, heißt Max Planck. Und Max Planck hat sich also jetzt überlegt, da ist also irgendwie die Gleichung falsch. Und dann hat er lange dran rumgerechnet, und dann hat er zu einem mathematischen, also überhaupt gar nicht physikalischen, sondern zu einem mathematischen Kunstgriff gegriffen. Und er hat da einfach mal einen Faktor in diese Gleichung hinzugefügt. Das nannte er das Wirkungsquantum. Das ist einfach, ein theoretischer Physiker sagt sowas, wenn er in die Gleichung was hinzufügt, wo er meint, ja, habe ich auch keine Ahnung, mache ich halt mal. Gucken, wohin das führt. Er hat also das Wirkungsquantum H. Das hat er einfach mal, weil es Sinn machte, in diese Gleichung eingeführt, also in seiner Vorstellung der Lösung dieser Gleichung, und stellte fest, dann passt diese Gleichung viel besser zu dem, was er beobachtet. In dem Moment hat er überhaupt nicht verstanden, was er physikalisch eigentlich getan hat. Er hat halt einfach nur die Gleichung so verändert, dass sie besser zu den Beobachtungen passte. Er nannte das einen Korrekturfaktor. So, und mit diesem Korrekturfaktor, da musste man den Wert richtig einsetzen. Das führte jetzt also dazu, dass die Wellenlänge nicht mehr nur abhängig von der Energie war, sondern jetzt auch tatsächlich plötzlich in Schritten, in Stufen passierte, also diese Veränderung. Und das hat ihn wahnsinnig genervt. Der arme Max Planck war also völlig verzweifelt und meinte, das führen wir erstmal ein, aber das werden wir hinterher wieder los. Und dann hat er viele, viele Jahre seines Lebens versucht, dieses, und das wusste er zu dem Zeitpunkt gar nicht, geniale Wirkungsquantum wieder loszuwerden, weil es ja die so elegante klassische Physik störte. Und Albert Einstein hat wenige Jahre später erkannt, warum das und warum es so völlig genial war, dieses Wirkungsquantum. Dieses Wirkungsquantum sagte, also rein mathematisch einfach nur, dass das in Schritten passiert, aber physikalisch, und das hat Max Planck gar nicht verstanden, aber Albert Einstein schon, sagt es, dass sich Energie nicht gleichmäßig transportieren lässt, sondern nur in Schritten. Dass es Energie nur in Päckchen gibt, in Paketen. In ein Paket oder zwei oder drei oder vier oder ganz viele, 15, 18, 100, 22, 1612. Aber nicht in halben oder dreiviertel Paketen oder 0,75 oder 17,28 oder sowas. Das geht nicht. Das heißt, dass, und das fand er total witzig und ärgerlich zugleich, das, was zu kurz zuvor herausgefunden wurde, nämlich, dass das Licht eine Welle ist, doch nicht stimmt. Und da waren alle hoffnungslos verzweifelt, weil es gab ein Experiment, das bewies, also soweit man in der Physik was beweisen kann, dass Licht Wellencharakter hat. Was man nämlich machen konnte, das war das sogenannte Spaltexperiment. Man kann Licht auf einen sehr dünnen Spalt fallen lassen Und dann wird man sehen, wie sich dieses Licht hinter diesem Spalt wellenförmig ausbreitet. Also ich werde nicht etwa, wenn ich jetzt diese Lichtquelle auf diesen Spalt werfen lasse, hinten eine Linie sehen, wenn ich einen Bildschirm hinhalte, eine Leinwand hinhalte, sondern ich werde sehen, wie sich dieses Licht über diese Leinwand verteilt. In der Mitte am hellsten und dann wird es zum Rand immer dunkler. Das ist im Prinzip ein Beweis dafür, dass sich Licht wie eine Welle verhält, dass also wenn diese Lichtwelle auf diesen Spalt trifft, sich hinter dem Spalt eben halbkugelförmig oder halbringförmig, halbkreisförmig ausbreitet. Das kann man leicht machen, dieses Experiment, indem man so einen Spalt aus Hölzchen baut in der Badewanne und dann vorne eine Welle macht und dann sieht man, wie von diesem Spalt in der Badewanne die Wellen halbkreisförmig ausgehen. Und das war ja nun bitteschön ein physikalischer Beweis, nein, eine Plausibilität dafür, dass Licht eine Welle ist. Und jetzt kommt Max Planck mit seinem Wirkungsquantum und Albert Einstein, die jetzt auch noch verstanden haben will, warum und wie, und sagen, es ist alles Pustekuchen, Licht ist doch keine Welle, Licht ist ein Teilchen, weil es gibt kein halbes Lichtteilchen, jedenfalls für diese Wellenlänge dann. Und deswegen ist es doch keine Welle. Und da haben wir das erste große Dilemma, also ein wirklich großes Dilemma in der Physik. Das besteht bis heute. Das Licht, kann ich jetzt schon mal vorab verraten, ist sowohl eine Welle als auch ein Teilchen. Weil ich kann beide Experimente machen. Ich kann sie machen und es kommt jeweils, je nachdem, was ich mache, etwas anderes raus. Albert Einstein wollte das überhaupt nicht glauben, weil er ja Physiker ist. Weil Glauben ist dann nicht so die Sache, sondern er hat dann ein Experiment gemacht. Und dieses Experiment ist bekannt geworden unter dem Namen der photoelektrische Effekt. Das Experiment an sich gab es schon, er konnte es jetzt aber erklären. Das funktioniert so, ich schieße mit Licht auf eine Metallplatte. Nehmen wir mal rotes Licht. Rotes Licht hat eine längere Wellenlänge als zum Beispiel blaues Licht. Und jetzt kann ich einen Apparat aufbauen vor dieser Metallplatte als Ring und ich schieße jetzt durch diesen Ring mit rotem Licht. Und die Idee ist jetzt, dass wenn dieses Licht genug Energie hat, dann schlägt es Elektronen. Man wusste damals schon von Elektronen, das ist aber gerade, war ganz neu, ne? Elektrizität, ihr wisst schon, das war gerade der heiße Scheiß. Da hatte man auch noch das mit den Atomen alles. Wir sind in so einer Zeit, in der das alles noch noch nicht so richtig echte, anerkannte Physik war. Einstein war auch noch jung. Der war dann so irgendwie so 20, ne? Also so wie ihr. Und hat jetzt hier so Experimente gemacht mit dem photoelektrischen Effekt und hat jetzt angefangen, Theorien darum zu bauen als junger Patentamtsmitarbeiter. Der damals war. Deswegen konnte er sich diese Experimente überhaupt leisten, weil im Anfang des 20. Jahrhunderts physikalische Experimente quasi privat und ohne echten eigenen Magister oder irgendeinen Uni-Abschluss und so weiter, das war schwierig. Also er hat da eine Menge Eigenarbeit reingesteckt, übrigens nicht alleine, sondern seine damalige Freundin Mileva Marik war die erste ungarische Mathematikerin überhaupt. Die wird immer nicht erwähnt, das ärgert mich kolossal, weil den ganzen Kram hat der nicht alleine ausgerechnet. Der war nämlich kein besonders guter Mathematiker, seine Freundin und spätere Frau dann aber sehr wohl. Die konnte sehr gut rechnen, das wurde aber nicht anerkannt und ist bis heute auch strittig in der Wissenschaftsgeschichtsforschung, welchen Anteil Mileva Marik wohl an dieser Forschung hatte. Für mich ist das klar, wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Beziehung und jemand hat Ahnung von was, dann tausche ich mich aus. Logisch, dann habe ich die Idee nicht alleine, die hat man sowieso nie alleine. Dann und deswegen würde ich eigentlich immer mir wünschen, dass alle sagen, naja, Mileva und Albert haben sich das ausgedacht, weil das ist irgendwie, sind wir wieder bei der Physik, plausibler. Gut, die haben also jetzt festgestellt, dass wenn wir mit rotem Licht auf diese Metallplatte schießen, dann kommt in diesem Ring ein elektrischen Leiter, da kommen jetzt keine Elektronen an. Das konnte man messen. So gut war man damals schon. Man konnte also feststellen, dass rotes Licht keine Elektronen aus der Metallplatte schießt. Und zwar, und das ist überraschend und nicht in Übereinstimmung mit der damals geltenden Physik, egal wie hell dieses rote Licht war. Weil man dachte ja, wenn ich viel rotes Licht drauf schieße, dann ist das viel Energie. Und dann wird also auch irgendwann mal ein Elektron losgeschossen. Aber egal wie viel rotes Licht ich da drauf schieße, da wird kein einziges Elektron abgeschossen. Also rausgetreten aus diesen Metallatomen. Und wenn ich jetzt die Wellenlänge verkürze, also langsam so Richtung Richtung Blau verschiebe, also über Gelb nach Blau und so weiter, irgendwann, ab irgendeiner Wellenlänge, rasseln da total viele Elektronen raus aus dieser Metallplatte. Und zwar ganz egal, wie hell, also wie viel von Photonen ich darauf schieße. Schon wenn ich nur ganz, ganz fitzelfunkel dunkels Licht da drauf schieße, fliegen da schon die Elektronen raus, ist, als wäre es eine wahre Freude. So übrigens funktionieren Solarzellen. Nur mal so als Beispiel. Ja, das ist der angewandte photoelektrische Effekt. So, das heißt, wenn ich ab einer bestimmten Wellenlänge knallen da die Elektronen raus, aber wenn ich jetzt die Wellenlänge erhöhe, oder das Licht, also wenn ich jetzt noch eine kürzere Wellenlänge nehme, also noch energetischeres Licht, dann passiert da wieder nicht mehr. Da fliegen nicht deswegen mehr Elektronen raus, außer irgendwann, wenn ich das Wellenlänge kurz gemacht habe, dann fliegen auf einmal doppelt so viele Elektronen raus. Also es geht in Schritten. So, in der Physik nennt man Schritte, es ist quantisiert. Und jetzt sind wir mittendrin in der Quantenphysik. Das ist Quantenmechanik. Wir stellen fest, dass wenn ich die Energie erhöhe des Lichtes, mit dem ich auf eine Metallplatte schieße, dann entstehen Effekte in Schritten. So, das ist die Quantenphysik und jetzt wird's schräg. So viel sei euch schon mal vorab versprochen. Die Quantenphysik selbst nämlich war zu dem Zeitpunkt jetzt ein hochwillkommenes Thema für junge angehende Physiker, die jetzt sich also darauf stürzen. Die Alten wollten damit nichts zu tun haben, weil das war ja schon quasi Blasphemie. Die jungen angehenden Physiker stürzten sich drauf, ganz vorne dabei Niels Bohr, wir kennen ihn vom Bohrschen Atommodell, auch weit vorne Werner Heisenberg, damals auch 20-jährig, als Albert Einstein dann schon eigentlich schon fast ein klassischer Physiker war, also diese ganzen Experimente schon gemacht hat. Ach so, eins noch zum photoelektrischen Effekt. Für den photoelektrischen Effekt hat Albert Einstein den Nobelpreis, also für die Erklärung hat er den Nobelpreis bekommen. Nicht für die Relativitätstheorie, nicht für E gleich mc Quadrat, nicht für Gravitation und gekrümmter Raum, sondern für die Erklärung des photoelektrischen Effekts. Das aber auch erst fast 20 Jahre später, nachdem man erkannt hatte, dass es wirklich, wirklich, wirklich so war. So, jetzt fingen also die jungen Physiker an, sich damit zu beschäftigen. Vorne dran Niels Bohr und Werner Heisenberg. Und die haben Experimente gemacht und sie haben Experimente beobachtet von anderen Physikern, unter anderem den, wer sich für Quantenphysik interessiert hat, schon mal gehört, das Doppelspaltexperiment. Das Doppelspaltexperiment belegt einmal mehr, dass Licht eine Welle ist. Wenn ich jetzt also Licht durch einen Doppelspalt fliegen lasse, dann sehe ich auf dem Bildschirm am anderen Ende ein Interferenzmuster. Das ist nur dann möglich, wenn Licht eine Welle ist. Jetzt kommt es aber dazu, dass man sich dachte, okay, wenn jetzt aber Licht ein Teilchen sein will, und das hatte Albert Einstein ja nur behauptet, dann müsste man ja nachgucken können, durch welchen der beiden Spalten ist denn jetzt dieses Teilchen gegangen. Wie machen wir das? Wir produzieren Licht in verschiedener Polarisation. Wir machen also ein Experiment und stellen fest, mit einem Polarisationsfeld, alles Lichtteilchen, die horizontal polarisiert sind, gehen durch den linken Spalt, alle, die vertikal polarisiert sind, gehen durch den rechten Spalt. Dann weiß ich, das Licht hier ist durch den Spalt gegangen und die Photonen hiervon sind durch den anderen Spalt gegangen. Gesagt, getan und das Ergebnis ist im Eimer. Ich sehe kein Interferenzmuster mehr. Ich kann nicht sagen, also dieser Effekt geht verloren. Das Licht ist keine Welle mehr in dem Moment, wo ich sagen kann, durch welchen der beiden Spalten es gegangen ist. Hört es auf, eine Welle zu sein und verhält sich nur noch wie ein Teilchen. Ich sehe zwei Linien am anderen Ende. Und dann fingen die ganzen großen Physiker an, den Glauben zu verlieren. Weil das konnte jetzt wirklich nicht sein. Woher will denn das Licht wissen, ob gerade beobachtet wird, durch welchen Spalt es fällt? So dass es jetzt sein Verhalten ändert. Und seit wann hat denn eigentlich Licht so etwas wie ein Verhalten, das es ändern kann? Und dann fing man an, beliebig viele Experimente zu machen, um das Licht zu überlisten, um rauszufinden, durch welchen Spalt es gegangen ist, obwohl es seinen Wellencharakter behält. Und diese Challenge hält an bis heute. Und es ist nicht gelungen. Es ist bis heute nicht gelungen. Das heißt, das Licht lässt sich nicht verarschen. Es ist unmöglich, aus dem Prinzip der Sache unmöglich, zu sagen, wo das Licht durchgegangen ist und dabei den Wellencharakter nicht zu zerstören. Das würde nämlich etwas bedeuten. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt der Quantenmechanik, nämlich der Heisenbergschen Unschärferelation. Wenn ich wüsste, durch welchen Spalt es gegangen ist und dass seinen Wellencharakter nicht verlöre, dann wüsste ich sowohl, wo es gewesen ist, in dem Moment, als es den Spalt passiert hat, als auch, welche Energie es hatte. Und das ist etwas, was sich in der Quantenmechanik ausschließt. Das geht nicht. Das ist das Wesen von Werner Heisenbergs Unschärferelation. Es ist unmöglich, von einem Quant gleichzeitig zu wissen, welche Energie es hat, also in welcher Richtung es mich mit welcher Geschwindigkeit bewegt und wo es gerade ist. Und wenn ich den Spalt sehr klein mache, weiß ich ja, wo es ist. Weil es muss ja dann da durchgekommen sein. Das heißt, ich kann dann sagen, in dem Moment war es dort. Und außerdem könnte ich sagen, welche Energie es hat. Das geht nicht. Und heute wissen wir, das wusste man damals noch nicht, das haben die Physiker wie Erwin Schrödinger nur vermutet. Heute wissen wir, dass das nicht nur nicht geht, weil wir nicht genau messen können. Und das ist wirklich schräg, sondern das geht aus dem Prinzip der Sache nicht. Es ist unmöglich zu wissen, wo ein Teilchen ist und wie schnell es sich in welcher Richtung bewegt. Entweder weiß ich das eine, dann wird das andere ganz ungenau. Oder ich weiß das andere, dann wird das eine ganz ungenau. Und daraus folgt jetzt was, nämlich dass unsere Welt im Innersten irgendwie wahnsinnig unscharf ist. Also nicht präzise, nicht deterministisch, nicht vorhersehbar im klassischen Sinne. Ja, also unsere Welt hat ein Problem. Sie ist tatsächlich nicht so aufgebaut, dass ich, wenn ich nur wüsste, wo sich jedes Teilchen im Universum befände und wenn ich wüsste, in welcher Richtung es sich mit welcher Geschwindigkeit bewegt, dann könnte ich ausrechnen, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat und wie es in der Zukunft aussehen wird. Das wäre ja die Konsequenz. Dann gäbe es sowas wie Zufall nicht, dann gäbe es auch sowas wie freie Entscheidung nicht, sondern wäre alles schon vorherbestimmt. Das ist tatsächlich nicht so. Heisenbergs Unschärferelation lässt euch den freien Willen übrig. Muss man leider in dieser knallharten Konsequenz so sagen. Ohne Heisenbergs Unschärferelation wäre das gesamte Universum vollständig deterministisch. Das bedeutet, es wäre komplett berechenbar. Und das heißt, es gibt keinen Zufall und keinen freien Willen. Das ist zum Glück nicht so. Dank Werner Heisenberg. Naja, dank der Unschärferelation, die er entdeckt hat. So müsste man wohl sagen. Jetzt haben wir ja schon mal die Unschärferelation verstanden. Jetzt kann man Experimente machen. Die sind noch verrückter. Man kann, ich erspare euch die Details, in einem sogenannten photonischen Kristall, das ist kein ESO-Zeugs, nein, auch der Begriff wird tatsächlich von ESO-Webseiten benutzt, da werden photonische Kristalle zur Quantenheilung verkauft. Das platzt mir der Hals. Das ist echt sensationell. So, und die haben keine Ahnung, was das ist. In einem photonischen Kristall werden Photonen, man ahnt es schon fast am Namen, so aufgespalten, dass am anderen Ende zwei rauskommen, die halbe Energie haben, aber ansonsten komplett identisch sind. Also komplett identische Eigenschaften haben. Und da kommen wir zu etwas, das ist ein bisschen schräg. Die haben nicht nur identische Eigenschaften, sondern sie sind quasi ein und dasselbe. Das ist jetzt schwer vorstellbar und deswegen muss ich hier ein klein bisschen ausholen. Man kann Experimente machen, die funktionieren so. Ich schieße also jetzt mit einem, zum Beispiel einem Laserstrahl auf ein photonisches Kristall. Da kommen links die eine Hälfte der Photonen raus und rechts die andere Hälfte der Photonen und die sind miteinander, man sagt, verschränkt oder entangled auf Englisch. Und die lässt man jetzt auf halbdurchlässige Spiegel fallen. Halbdurchlässige Spiegel heißen deswegen halbdurchlässige Spiegel, weil sie die Hälfte des Lichts durchlassen. Man hätte es fast vermutet, aber bizarr daran ist oder nicht nachvollziehbar für den Physiker und für den Esoteriker sowieso nicht, ist, warum? Ganz wichtiger Punkt, die Physik beantwortet nicht die Frage nach dem Warum. Das machen die Philosophen oder die Theologen oder was auch immer, aber nicht die Physiker. Die Physiker beantworten die Frage nach dem Wie. Und hier ist der Punkt ganz einfach, durch diesen halbdurchlässigen Spiegel gehen 50% der Photonen durch, Punkt. So ist das. Warum? Ist dem Physiker eigentlich erstmal wurscht. Er sucht nach einem Mechanismus. Er versucht zu ergründen, ob es einen Mechanismus gibt, der dazu führt, dass dieses Photon durch diesen halbdurchlässigen Spiegel gibt. Der ist bis heute nicht gefunden. Und mehr noch, man kann sagen, der lässt sich gar nicht finden, weil, und das ist interessant, der Physiker traut sich inzwischen zu sagen, es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Mechanismus, der dazu führt, und das ist ein bisschen schräg, es gibt keinen Mechanismus, der dazu führt, dass das Photon da durchgeht oder nicht. Es tut's halt oder es tut es nicht. Und es ist nicht etwa so, und das hat Albert Einstein damals vermutet, und es lässt sich aber heute beweisen, dass das nicht so ist. Albert Einstein hatte vermutet, dass dieses Photon bei seiner Entstehung in der Glühbirne quasi schon mitgegeben kriegt, anhand einer physikalischen Eigenschaft, die heute einfach noch nicht entdeckt ist. Ob es da durchgehen wird oder nicht. Und diese Lampe produziert halt Hälfte Photonen, die durchgehen werden und Hälfte Photonen, die nicht durchgehen werden. Und man kann heute nicht nur eine Theorie entwickeln, die gibt es schon lange, die hat Erwin Schrödinger damals entwickelt, die Schrödinger-Gleichung. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr euch ein bisschen für Quantenphysik interessiert. Sondern man kann heute entsprechende Experimente machen und beweisen. Also beweisen im Sinne eines Physikers, also mit hoher Plausibilität zeigen, dass es quasi unmöglich ist, dass dem Licht vorher schon mitgegeben ist, ob es durchgehen wird oder nicht. Sondern es ist, und das zeigt, wenn es euch interessiert, die Bell'sche Ungleichung. Der Herr Bell hat eine Gleichung dazu aufgestellt, das aber nur am Rande, müssen wir nicht vertiefen. Dass es wirklich tatsächlich grundloser Zufall ist, ob dieses Photon durch einen halbdurchlässigen Spiegel durchgeht oder ob es reflektiert wird. Das ist für sich schon hinreichend bemerkenswert. Es gibt so etwas wie absolut grundlosen Zufall. Ja, also nicht nur, da hat einer gewürfelt. Beim Würfel, wenn ich alle Faktoren kenne, Windgeschwindigkeit, wenn ich den Würfel physikalisch genau, oder die Münze, ja, dann kann ich berechnen, wie wird sie landen. Natürlich gibt es äußere Einflüsse, klar, aber wenn ich die kenne, dann weiß ich, dann kann ich ausrechnen, wo die Münze landen wird. Deswegen können heute Roboter gebaut werden, die besser Badminton spielen als Menschen. So, habe ich neulich gerade ein Video gesehen, anderes Thema. Aber hier kann ich zeigen, mit den gleichen physikalischen Methoden, dass es grundlos ist. Dieser Zufall. Und jetzt wird es richtig schräg. Jetzt kann ich also zwei solche Photonen erzeugen. Das eine fliegt nach rechts, das andere fliegt nach links. Auf beiden Seiten stehen halbdurchlässige Spiegel. Das eine hat jetzt also auf der einen Seite eine 50% Chance durchzugehen oder nicht. Jetzt nehmen wir mal hypothetisch an, es geht durch. Dann geht das auf der anderen Seite auch durch. Garantiert. Das sind verschränkte Photonen. Und das ist wirklich schräg. Und da sagte Einstein schon zu, der diesen Effekt nie selbst beobachtet hat, aber die Schrödinger-Gleichung, also Erwins Schrödingers eleganteste, ich glaube, es ist eine der elegantesten Gleichungen des Universums, sagt das voraus. Das sagt voraus, dass verschränkte Teilchen sich identisch verhalten werden, obwohl sie räumlich voneinander getrennt sind. Das heißt, ob auf der rechten Seite das Teilchen durch diesen Spiegel durchgeht oder nicht, entscheidet sich, und jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, wenn ich hinschaue, erst in dem Augenblick, wo es durchgegangen ist. Und im gleichen Augenblick wird es auf der anderen Seite sich exakt genauso verhalten. Jetzt könnte man meinen, ja, dann müssen die sich ja irgendwie unterhalten haben, weil vorher mitgegeben war es ja nicht. Und jetzt muss also irgendwie das eine Teilchen dem anderen Teilchen gesagt haben, ja, geh da mal durch, weil ich bin da auch durchgegangen. Und das kann man heute zeigen, müsste es mit Überlichtgeschwindigkeit tun. Das kann ja irgendwie nicht sein, weil seit Albert Einstein wissen wir, Lichtgeschwindigkeit, das ist, da gibt es keine Informationsübertragung, die schneller funktioniert. Das ist wirklich abgefahren, dass wir hier einen Effekt beobachten, der Einfluss auf beide Teilchen hat. Die verhalten sich identisch, obwohl sie räumlich getrennt voneinander sind. Das kann man weiter verkomplizieren. Man kann den einen Spiegel viel weiter wegstellen als den anderen. Man kann also hier das Teilchen klatscht sehr früh auf den Spiegel und auf der anderen Seite viel später. Das hier sehr früh, das schaue ich mir nicht an. Aber da hinten, dass das sehr viel später auf den Spiegel fällt, das schaue ich mir an und jetzt stelle ich fest, dass viel später durchgegangen ist, ist durchgegangen beispielsweise. Und jetzt gucke ich nach, jetzt müsste dies hier ja auch schon durchgegangen sein. Oder nicht? Das heißt, das war ja viel früher da. Wie kann sich das denn beeinflussen lassen von dem da drüben? Ich kann ja da drüben zeigen, jetzt habe ich erst gesehen, dass es durchgegangen ist und jetzt wird auf dieser Seite es auch durchgegangen sein. Und zwar nachträglich, also in der Zeit rückwärts. Und das ist tatsächlich vollkommen schräg. Man kann zeigen, dass diese beiden Teilchen ein Teilchen sind und sich identisch verhalten. Und dieses Verhalten manifestiert sich, und das ist das Wesen der Quantenmechanik, erst in dem Augenblick, wo ich hinschaue, wo ich wahrnehme, was mit diesem Teilchen passiert ist. Und dann wird es schon langsam philosophisch. Das kann man jetzt, da könnte jetzt der Philosoph interpretieren, braucht es vielleicht ein Bewusstsein dafür? Braucht es ein Bewusstsein, und das ist nicht esoterisch, braucht es ein Bewusstsein, damit dieses Quant sich entscheidet? Weil es wird noch ein bisschen schräger, man kann in Experimenten zeigen, und deswegen war es so wichtig, vorher die Physik zu erklären, das ist kein Hokuspokus, das ist kein Ja, könnte sein, sondern man kann es anhand von Experimenten beweisen. Dieses Lichtquant geht nicht etwa da durch und dann gucke ich, ist es durchgegangen oder nicht, sondern solange ich nicht hinschaue, ist es sowohl durch den Spiegel durchgegangen als auch nicht. Das hat sich bis dahin nicht entschieden. Dieses Teilchen bleibt in einem, man nennt es den Überlagerungszustand, so lange, bis ich eine Messung mache. Messung heißt, ich schaue nach. Wie auch immer ich diese Messung mache. Das Quant wird sich erst in dem Moment entscheiden, ob es durchgegangen ist oder nicht. In dem Moment, wo ich nachschaue, ob es durchgegangen ist oder nicht. Wenn ich nicht nachschaue, kann man zeigen, ist es sowohl durchgegangen, als auch ist es nicht durchgegangen. Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt dieser Unschärferelation, der jetzt sich manifestiert. Das bedeutet, dass ein Quant, egal welches, sei das Photon, Elektron, völlig egal, man kann das auch von Atomkernen, also von Protonen und Neutronen zeigen, dieses Verhalten inzwischen, entscheidet sich erst, wie es sich verhalten hat, wenn man misst, wie es sich verhalten hat. Also Auge, gucken. Gucken ist messen zum Beispiel. Und dann hat sich tatsächlich der Werner Heisenberg war es, glaube ich, will ich jetzt nicht beschwören, zu diesem Satz hinreißen lassen. Ja, aber müsste dann nicht ständig jemand auf den Mond gucken, damit er da ist? Müsste nicht jemand ständig die Welt beobachten, um sie zusammenzuhalten? Also interessante Frage, denn was genau ist denn eine Messung? Letztlich ist das Messgerät ja auch nur etwas, was ja gemessen haben kann, dass das Quant durchgegangen ist oder nicht. Und erst wenn der Mensch hinschaut auf das Messgerät, könnte sich entscheiden. Das heißt, auch das Messgerät könnte in diesem Überlagerungszustand sein zwischen gemessen und nicht gemessen. Und erst wenn ein Mensch hinschaut, könnte es sein, dass das bedeutet, dass sich das Quant überhaupt erst entscheidet, ob es durchgegangen ist oder nicht, sozusagen rückwärts in der Zeit. Und man kann bis heute nicht entscheiden, ob das so ist. Also man kann bis heute, die Physik weiß bis heute nicht, ob eine Messung notwendig ist. Ob ein Auge, ein Bewusstsein notwendig ist, um überhaupt diese Welt erst entstehen zu lassen. Und das ist tatsächlich ein aus meiner Sicht relativ interessanter Fakt. Wir müssen uns, wenn wir das akzeptieren und die Physik legt das sehr nahe, müssen wir uns davon verabschieden, dass diese Welt real ist, so wie wir das als real wahrnehmen würden. Das ist tatsächlich kein Scherz, sondern entweder ist die Welt nicht lokal, das heißt, die Dinge haben keinen Ort, oder sie existieren gar nicht. Im Sinne von, wir bilden sie uns ein, wenn man so will. Weil letztlich ist dieses Auge ja auch ein quantenphysikalischer Apparat. Das heißt, ein Photon trifft im Auge auf einen Sehnerv und geht dort tatsächlich im physikalischen Sinne eine Verschränkung ein. Ihr könnt es nachlesen, ich erzähle keinen Unsinn, auch wenn das jetzt absurd klingen mag. Im Auge entsteht also eine Verschränkung, Elektronen tunneln dann im Quantentunneleffekt, kommen wir gleich noch zu, Richtung Sehnerv, dann wird ein elektrischer Impuls ausgezeugt, dann wird an der Synapse eine chemische Reaktion, reine quantenmechanische Zustände. Und im Gehirn, in diesen Nervenzellen sozusagen, entstehen lauter Verschränkungen quantenphysikalischer Zustände. Man fragt sich schon, wodurch entscheidet sich eigentlich am Ende des Tages, wofür sich das Quant entschieden hat, oder entscheiden wir das gar selbst? Das ist eine philosophische Frage, weiß ich es, nicht physikalisch, nicht naturwissenschaftlich, aber diese Frage darf an der Stelle doch erlaubt sein. Wer entscheidet eigentlich wann, ob dieses komische Lichtquant da durchgegangen ist? Und die Frage hat sich Schrödinger auch schon gestellt. Und dazu hat er ein Experiment vorgeschlagen, das sich leider real nicht machen lässt, weil man daraus nichts lernt. Also ein Gedankenexperiment, das nennt sich die Schrödingers Katze. Das ist genau die Idee, die dem zugrunde liegt. Ich nehme einen quantenmechanischen Zustand, also irgendwie ein radioaktives Isotop, irgend so ein Teilchen da, Uran oder was, und jetzt baue ich einen Detektor, einen Geigerzähler daneben, und ob dieses Uranatom zerfällt oder nicht, ist rein zufällig, und vor allem, solange ich nicht messe, ist es sowohl zerfallen, als auch ist es nicht zerfallen. Das ist das Wesen der Quantenmechanik. Jetzt brauche ich also einen Detektor daneben. Der Detektor misst. Und wenn der Detektor was gemessen hat, dann zerstört er eine Giftkapsel. Das Ganze befindet sich in einem Kasten mit einer Katze. Dieser Kasten ist absolut hermetisch verschlossen. Und wenn jetzt dieses Uranatom zerfallen ist, dann wird das Gift ausgeströmt, die Katze stirbt. Solange ich nicht nachschauen kann, was in dem Kasten passiert ist, weil er ja hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen ist, kann man jetzt also sagen, und das ist auch wieder kein Witz, sondern die Experimente, die ich machen kann, legen es nahe, dass die Katze so lange, bis ich nachschaue, sowohl tot als auch lebendig ist. Das ist Schrödingers Katze, nur falls ihr davon schon mal gehört habt. Das ist ein Gedankenexperiment. Das hat Erwin Schrödinger eigentlich verwendet, um die Absurdität dieses Gedankens zu beschreiben. Und da sind wir, also das ist so ein bisschen, ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, ja, da sitzt ein Werner Heisenberg mit Albert Einstein in der Droschke. Und Werner Heisenberg, der war damals 20, Einstein war 35 oder was. Und Werner Heisenberg erzählt jetzt also Albert Einstein von seiner Unschärferelation. Und das war selbst Einstein zu viel. Das hat er damals auch schon als, das müsstest du jetzt schon irgendwie, da musst du mal eine richtige Theorie drum bauen, da brauche ich Mathematik für. Und das unterscheidet wieder den Esoteriker von dem Physiker, da muss man dann eine Mathematik zu liefern. Da muss eine Theorie liefern, die sich nachrechnen lässt, die in alle anderen Elemente der Physik auch passen muss. Man kann nicht eine Theorie entwerfen, die widerspricht Beobachtungen, die ich machen kann, sondern das muss schon in sich konsistent sein, weil was unsere Welt bemerkenswerterweise anbietet, ist, dass sie konsistent ist. Sie wird sich immer gleich verhalten. Das heißt, morgen wird die Sonne wieder aufgehen und übermorgen wird sie auch wieder aufgehen, weil die Erde dreht sich. Sie ist konsistent, außer vielleicht in meinen Träumen. Da ist sie dann nicht mehr konsistent. Aber wenn ich wieder aufwache, dann ist sie wieder konsistent. Dann sind die physikalischen Gesetze alle wieder da. Und jetzt gucken wir aber genau hin. Und je genauer wir diese physikalischen Gesetze angucken, umso mehr verstehen wir, dass das überhaupt keine Gesetze sind. Sondern, und das legt die Schrödinger-Gleichung nahe, und das ist die Grundlage der Quantenmechanik, das sind nur, Wahrscheinlichkeiten. Das gibt nur eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Quant da durchgegangen ist durch den halbdurchlässigen Spiegel oder nicht. Es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Glas, wenn ich gleich wieder hingucke, noch da ist. Das ist kein Witz, das ist wirklich so, dieses Glas könnte weg sein. Solange ich nicht hinschaue, kann es sein, dass ein Elektron hier vorne, das da, sich gerade bei Alpha Centauri befindet. Die Schrödinger-Gleichung lässt das zu. Dieses Elektron hat keinen echten Ort. Dieses Elektron hat nur eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich es wiederfinde, wenn ich wieder hinschaue. Diese Wahrscheinlichkeit ist zugegebenermaßen sehr hoch, aber sie ist nicht eins. Und da sind wir bei dem vorhin versprochenen Effekt, nämlich dem Quantentunneleffekt. Das kann man messen. Das kann man sich nicht einfach nur in einer Schrödinger-Gleichung ausdenken, sondern das kann man ein Experiment machen und kann jetzt Elektronen nehmen und die in einem Kasten einsperren. Dieser Kasten, sagen wir mal, ist aus Plastik, der ist also sehr gut isoliert. Dieses Elektron kann nicht raus aus diesem Kasten, weil dazu müsste es eine Energie haben, die hat es nicht. Also bleibt es drin in dem Kasten. Würde man meinen. Jetzt legt aber die Schrödinger-Gleichung nahe, dass dieses Elektron eine Wahrscheinlichkeit hat, die nicht null ist, dass man es außerhalb des Kastens findet. Jetzt braucht man also nur genug Elektronen in Kästen einzusperren. Irgendwann werde ich finden, ein Elektron außerhalb des Kastens und nicht mehr im Kasten. So, das geht nach der klassischen Physik nicht. Ein Elektron, wenn ich was habe, dessen Energie nicht reicht, um aus dem Kasten rauszukommen, dann bleibt es drin. In der Quantenphysik geht das. Die Schrödinger-Gleichung lässt es zu, dass ein Elektron durch einen Isolator durchtunnelt. Einfach nur so. Weil es eine Wahrscheinlichkeit dafür hat, dass es auf dem anderen Ende auftaucht. Das ist übrigens interessant. Innerhalb des Isolators, wir stellen also vor, ich habe ein Kabel, dann kommt ein Stück Plastik, dann kommt noch ein Kabel, hier lege ich eine hohe Spannung an, da ist der Isolator, das kann da nicht durch. Jetzt werde ich trotzdem auf der anderen Seite Elektronen finden. Die sind da ja was rübergebeamt. Und dieses Wort wird tatsächlich benutzt in der Quantenphysik, das ist die sogenannte Quantenteleportation. Dieses Elektron taucht auf der anderen Seite auf. Ich kann es messen. Je höher ich die Spannung anlege, umso mehr tauchen da hinten auf, weil es eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass es auf der anderen Seite auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich das Elektron innerhalb dieses Isolators finde, ist übrigens null. Ich werde es nie in diesem Isolator finden, weil da kann es nicht sein. Und das ist doch bemerkenswert. Hier kommt also ein Elektron auf der einen Seite in diesem Kabel an. Jetzt klatscht es da sozusagen an diesen Isolator und plupsch, taucht es auf der anderen Seite in dem Kabel wieder auf, ohne dass es währenddessen jemals irgendwo dazwischen gewesen wäre. Das war nicht in dem Isolator, denn da kann es nicht sein. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist null. Das heißt, dieses Elektron ist irgendwie darüber gehüpft, ohne währenddessen woanders gewesen zu sein. Das ist das Wesen der Quantenmechanik. Warum kann es das? Und jetzt müssen wir ein bisschen ins Eingemachte, damit wir dann, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Weiß das jemand? Ich komme hier ins Plaudern. Weil wir wollen ja noch zur Kosmologie kommen, ne? Haben wir noch oder haben wir schon? Oh, da müssen wir uns aber ranhalten, Freunde. Okay. Eigentlich will ich ja auf einen interessanten Punkt hin. Wie kann das eigentlich sein? Das liegt daran, dass so ein Elektron, naja, eigentlich kein Ding ist. Und so ein Proton ist eigentlich irgendwie auch kein Ding. Also das, was ihr so unter Dingen hier zum Anfassen versteht, wenn also Materie, materielle Dinge. Elektronen sind sowas nicht, Protonen auch nicht, Neutronen auch nicht. Aber daraus bestehen ja die Atome. Das heißt, alles, was ihr hier seht, besteht aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Wobei, naja, müssten wir genauer werden. Protonen und Neutronen bestehen ihrerseits aus jeweils drei Quarks. Auch schon mal gehört vielleicht. Und das sind aber keine Dinge. Das ist nichts, was irgendwie eine Größe hat. Also ein Quark nimmt man heute an. Also die plausibelste Vermutung der Physik ist, dass ein Quark keine Größe hat. Ja, ne, tut mir leid, ich habe mir das nicht ausgedacht und die Natur ist auch nicht so, damit euch das gefällt, sondern sie ist, wie sie ist. Ein Quark hat ganz wahrscheinlich keine Größe und es wird schlimmer, dieses Quark, also man sagt so allgemein, so ein Neutron oder ein Proton besteht aus drei Quarks. Das stimmt überhaupt nicht. Das besteht nur im Mittel, so unterm Strich, so circa aus drei Quarks. In Wirklichkeit ist 90% der Masse eines solchen Protons, also der Energie und Masse, E gleich mc Quadrat, Energie und Masse ist das Gleiche. Also 90% der Energie bzw. der Masse eines solchen Protons besteht aus spontan entstehenden virtuellen Teilchen. Und zum Beispiel Quarks und Antiquarks. Das Schöne an einem Quark und einem Antiquark ist, wenn die sich begegnen, sind sie wieder nichts. Das heißt, das Nichts teilt sich in einen Quark und einen Antiquark und dann verschwindet das wieder. Und zwar ins Nichts. Ja, du lachst. Das ist der Stand der Physik heute. Also ihr braucht euch diesen ganzen ESO-Quatsch gar nicht ausdenken. Die wirkliche, real beweisbare, also belegbare, durch Experimente belegbare Physik ist viel schräger als das, was ihr euch da ausdenken könnt. Ist wirklich so. Es entstehen 9-mal mehr Quarks und Antiquarks spontan und stellen die Masse des Protons dar als diese 3 Quarks, die man immer annimmt. Nur sozusagen, wenn ich hingucke, sind es garantiert immer mindestens diese 3 Quarks. Alles andere ist so fuzzy, so Quantenschaum nennt man das dann auch. Ja, diese Teilchen, die dürfen auch spontan entstehen, sie müssen aber wieder verschwinden innerhalb der sogenannten Planck-Zeit. Die Planck-Zeit ist irgendwas wie 10 hoch minus 44 Sekunden. Wen es interessiert, der möge danach zu mir kommen und ich erkläre ihm, warum. Das schaffen wir jetzt leider in der nächsten halben Stunde nicht. Aber es ist hochspannend, warum die Planck-Zeit 10 hoch minus 44 Sekunden ist, weil alles, was kürzer dauert als diese Zeit, darf die uns bekannten, bestehenden physikalischen Gesetze beliebig verletzen. Das heißt, es widerspricht auch nicht dem Energieerhaltungssatz, dass da spontan irgendwelche Teilchen entstehen und wieder vergehen, wenn sie nur schnell genug wieder weg sind. Und dann dürfen die auch mit beliebiger Energie entstanden sein und wieder vergehen, wenn sie nur schnell genug wieder weg sind. Und das heißt also, dass das, woraus ihr besteht, alle Atome, aus denen ihr besteht, die bestehen ihrerseits aus Dingen, ja, die im Großen und Ganzen, also 90% davon, spontan virtuell entstehende Teilchen sind, die sofort wieder verschwinden, also sehr schnell wieder verschwinden. Und nur so im statistischen Mittel bleiben da 3 Quarks über. Ja, also ganz kurz, damit ihr das versteht. Nehmen wir mal an, ich wiege, also tue ich nicht, aber es lässt sich einfach rechnen, 100 Kilo. Dann sind 90 Kilo davon, wirklich tatsächlich, 90 Kilo meiner Masse, das, was bei mir dann auf die Waage drücken würde, sind spontan, virtuell entstehende Teilchen, die innerhalb der Planck-Zeit wieder vergehen. Und nur 10% davon sind wirklich die Quarks, die vorhanden sein müssen, damit das Proton ein Proton ist. So, und ich fasse weiter zusammen, diese Quarks haben keine Größe, sie haben nur eine Energie. Sie haben auch, man nennt sie eine Farbe, das ist natürlich was anderes als das, was ihr unter Farbe versteht. Sie haben eine Ladung und solche Dinge, sie haben Eigenschaften, aber sie haben eben als Eigenschaft nicht die Größe. Und jetzt wird auch langsam klar, warum es so etwas, und jetzt kommen wir auch mal langsam zur Kosmologie, sowas bizarr Absurdes, habt ihr bestimmt auch schon gehört, sowas wie ein schwarzes Loch geben kann. Oder warum es sowas wie einen Urknall gegeben haben könnte. Also man könnte ja sagen, naja, warte mal, das ganze Universum, wie wir das kennen, soll mal in so einem mini, mini, mini kleinen Raum gewesen sein. Das glaube ich nicht, das passt da ja gar nicht rein. Oder eine Sonne soll jetzt zu einem schwarzen Loch werden, also was unendlich klein werden, das ist ja Unfug. Das macht plötzlich überhaupt keinen Unfug mehr, wenn man weiß, dass alles, woraus die Sonne besteht, in Wirklichkeit jedes einzelne Teil davon gar keine Größe hat. Und das alles macht dann auch total plötzlich Sinn, wenn man sich also anschaut, dass, jetzt wird es ein bisschen heikel, wir schauen uns das Universum an, wir sehen Galaxien, die kann man beobachten. Kleine Anekdote am Rande, Albert Einstein und alle Zeitgenossen dachten, das Universum würde aus einer einzigen Galaxie bestehen, weil mehr konnte man nicht sehen. Da die anderen Dinge, das waren so kleine, unscharfe Böbbels, da dachte man, das wären irgendwie Sterne, die sind weit weg, weil die Teleskope waren halt nicht gut genug, da waren so halt fuzzy things. So, und deswegen nannte man die Nebula, ne, griechisch für unscharfe kleine Dinger. So, und irgendwann kam dann der Edwin Hubble 1925 mit einem echt großen Teleskop. Und Edwin Hubble, der hat der macht Hoffnung. Da kann ich mich nur der Meinung großer Kosmologen anschließen. Der war früher Rechtsanwalt und wurde dann Kosmologe. Also es besteht tatsächlich Hoffnung. Und der hat dann entdeckt, dass es eben ganz viele Galaxien gibt. Und heute wissen wir, dass im beobachtbaren Universum etwa 400 Milliarden Galaxien existieren. Und jede dieser Galaxien im Schnitt 100 Milliarden Sterne enthält. Das ist abartig groß. Das ist wirklich, wirklich, wirklich viel. So, und dann wird auch klar, wie man jetzt eigentlich, jetzt muss man überlegen, wie kam man eigentlich drauf, dass es so etwas wie einen Urknall gegeben haben will. Und da kommen wir dann auch schon fast zur Verbindung der Quantenphysik mit der Kosmologie. Man kann sehen, der Edwin Hubble hat damit angefangen, dass weit entfernte Galaxien bewegen sich von uns schneller weg, als welche, die näher dran sind. Daraus folgt direkt und unmittelbar, dass sich das Universum ausdehnt, weil würde es sich nicht ausdehnen, dann würden die sich nicht von uns wegbewegen, ist irgendwie logisch. Wenn sich das Universum aber ausdehnt, dann muss es vorher kleiner gewesen sein. Und davor ja noch kleiner und davor noch kleiner und davor noch kleiner und so weiter. Und wenn man jetzt also schaut, wie schnell sich die Dinge von uns wegbewegen und feststellt, dass Dinge, Galaxien, die weiter weg sind, sich schneller von uns wegbewegen, dann kann man ausrechnen, wie alt das Universum ist. Jetzt kann man berechtigterweise fragen, wie kriegt man das eigentlich raus? Ja? Wie willst du denn eigentlich wissen, ob irgendeine Galaxie, die, sagen wir mal, 8 Milliarden Lichtjahre, also das Licht braucht 8 Milliarden Jahre bis zu uns, eine Galaxie, die 8 Milliarden Lichtjahre weg ist, dass die sich von uns wegbewegt und mit welcher Geschwindigkeit? Das macht man eigentlich relativ, also die Bewegung kann man leicht erkennen. Da gibt es einen Effekt, der nennt sich die Rotverschiebung. Den kennt ihr als Doppler-Effekt vielleicht. In dem Fall ist es tatsächlich ein quantenmechanischer Effekt, ein relativistischer Effekt, macht aber keinen Unterschied. Licht, das von entfernteren Galaxien kommt, ist roter, weil sie sich schneller von uns wegbewegen. Das heißt, wenn ich sehe, dass sich eine Galaxie roter ist, dann bewegt sie sich schneller von uns weg. Woher weiß ich denn jetzt aber, wie weit sie weg ist? Ich kann jetzt sagen, da hinten leuchtet so ein Lichtchen von einem Apfel von so einem Apple. Und wenn ich weiß, mit wie viel Watt der leuchtet, und ich messe, wie hell das ist von hier aus, wo ich gucke, dann kann ich ausrechnen, wie weit der weg ist, weil ich weiß ja, das Licht breitet sich hier kugelförmig um diesen Apfel aus oder in dem Fall halt halbkugelförmig. Das heißt, Energie geht verloren. Ich sehe also nur einen kleinen Ausschnitt von diesem Licht. Und deswegen kann ich anhand der Helligkeit feststellen, wie weit dieser Apfel da von dem Apple weg ist. Das geht mit Glühbirnen auch hervorragend, 100 Watt Glühbirne und so weiter. Aber woher weiß ich denn jetzt, wie hell so eine Galaxie vielleicht ist oder so? Da gibt es ein Phänomen im Universum, das nennt sich Supernova. Das ist die Explosion eines Sterns. Und da gibt es spezielle von, nämlich so Doppelsternsysteme, wo ein kleiner Stern in einen großen kracht und der dann in einer Supernova vergeht. Das ist dann eine Supernova Klasse 1a. Und die leuchten immer aus der Physik heraus, schaffen wir jetzt von der Zeit her dicke nicht mehr, aber die leuchten immer gleich hell. Die leuchten dann etwa für einen Monat mit der Helligkeit von ungefähr 10 Milliarden Sternen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein einzelner Stern leuchtet so hell für einen Monat lang wie 10 Milliarden Sterne. Das kann man echt gut sehen, auch von weit weg. So, wenn also in 8 Milliarden Jahre irgendwo eine Galaxie ist und ich sehe da eine Supernova 1a, dann weiß ich, wie hell die ist und ich sehe, wie rot sie ist. Und daraus kann ich ausrechnen, wie schnell sie sich von uns wegbewegt und ich kann ausrechnen, wie weit sie weg ist. Und deswegen wissen wir, dass sich unser Universum ausdehnt und deswegen früher kleiner gewesen sein muss. Und davor noch kleiner und davor noch kleiner und davor winzig klein. Unser Universum ist also in seinem Ursprung mal möglicherweise, muss man dazu sagen, aber nach allem, was wir jetzt auch in den letzten paar Jahren, und das ist jetzt wirklich gerade der Stand der Physik, in den letzten paar Jahren ermittelt haben durch Experimente wie das Bizep 2 am Nordpol, Betrachten der Hintergrundstrahlung des Universums. Wenn man ja weit genug guckt in die Ferne, guckt man auch in die Vergangenheit. Also wenn ich eine Galaxie sehe, die 8 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, dann sehe ich auch in eine Zeit, die 8 Milliarden Jahre schon vergangen ist. Das heißt, das Licht ist ja vor 8 Milliarden Jahren losgestartet. Und wenn ich noch weiter gucke, wir wissen heute, dass das Universum mit 1% Genauigkeit 13,72 Milliarden Jahre alt ist. Das ist unglaublich genau, also eine Unschärfe in der Messung, wo man sagen kann, naja, also ziemlich genau sind wir bei 13,72 Milliarden Jahren. Wenn ich also jetzt 13,72 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken würde, also Licht, das von so weit wegkommt, das muss ja dann Licht des Urknalls quasi gewesen sein. Das sieht man nicht. Warum sieht man das nicht? Weil die ersten 100.000 Jahre war das Universum nicht durchsichtig. Weil es da so heiß war, dass die Materie, also alle Dinge, die es gab, nicht als Teilchen, also damals gab es ja überhaupt nur Wasserstoff, Helium und ein bisschen Lithium oder sowas. Und das war nicht durchsichtig, es lag nur als Plasma vor. Wir sehen also nichts, was älter ist als 13,71 oder so. Nee, warte mal. Ja, also nichts, wir sehen nur Dinge, die älter sind als 100.000 Jahre nach dem Urknall. Das nennt sich die kosmische Hintergrundstrahlung. Die kann man sehen. Man kann das Echo des Urknalls sehen, wenn man in den Weltraum guckt. Und das Bemerkenswerte daran ist, egal in welche Richtung ich gucke, der sieht überall gleich aus. Und diese kosmische Hintergrundstrahlung lässt mich auch sehr gut etwas messen. Ich kann damit nämlich feststellen, wenn das 100.000 Jahre alt ist, dann kann ich sagen, naja, Dinge, die sich gebildet haben, müssen sich ja in den ersten 100.000 Jahren gebildet haben. Das heißt, wenn sie weiter voneinander entfernt waren als 100.000 Lichtjahre, weil weiter kann das Licht ja noch nicht gereist gewesen sein, dann können sie keinen Einfluss aufeinander haben. Und darüber kann ich jetzt nur für die, die es interessiert, ausrechnen, messen quasi, dass das Universum nicht gekrümmt ist. Das ist vielleicht auch ein Irrtum, dem ihr schon mal aufgesessen seid. Das heißt immer, das Universum ist gekrümmt. Das stimmt überhaupt nicht. Materie krümmt den Raum, ja, sehr wohl. Aber das Universum insgesamt ist komplett flach. Das ist nicht in sich gekrümmt, weder positiv noch negativ. Das heißt, wenn ich da lang gucke und nur weit genug gucke, dann sehe ich nicht meinen Hinterkopf, sondern ich gucke halt immer weiter, bis es nicht mehr weitergeht. Und all das zusammengefasst kann man sagen, das, was wir heute wissen, ist, dass das Universum aus einer solchen Quantenfluktuation entstanden ist, also einem spontanen Ereignis, das die Physik beliebig verletzte, dann aber so schnell auseinanderkrachte, man nennt es die kosmische Inflation, dass sich diese ganzen Teilchen gegenseitig nicht mehr gefunden haben, um wieder zu vergehen rechtzeitig. So, das funktioniert eigentlich nicht in unserer Physik, weil das würde ja alle physikalischen Gesetze verletzen, die wir hier heute kennen. Das funktioniert nur aus einem einzigen Grund. Auch in den ganzen Gleichungen würde es nur aus einem einzigen Grund funktionieren. Und dieser Grund wäre, dass wenn ich alle Energie, und Materie ist ja gleich Energie, also die ganze dunkle Materie, die ganze dunkle Energie, ich glaube, dazu kommen wir fast gar nicht mehr, probieren wir gleich nochmal. Alle Materie, die ich sehe, alles, was ich sehe an Energie zusammenrechne, dann kommt genau gleich Null raus. Es gibt ja positive Energien, es gibt negative Energien. Und diese ganze Physik kann und darf tatsächlich, diese ganzen physikalischen Gesetze funktionieren tatsächlich überhaupt nur, wenn die Gesamtsumme aller Energien im Universum gleich Null ist. Das heißt in der Quintessenz, dass wenn wir die Relativitätstheorie, die allgemeine und die Quantenmechanik und die Kosmologie zusammennehmen in ihrer Plausibilität zu heute, dann stellen wir fest, dass die Summe gleich Null ist. Das Universum besteht insgesamt gesehen, wenn ich zwei Striche drunter mache, aus nichts. Und deswegen passt es auch in so einem Anfangszustand in ein Stück Raum hinein, das genau gleich nichts ist, also im physikalischen Sinne, also kleiner als 10 hoch minus 34 Meter, was die Größe ist, die das Licht aufspannt in dieser Planck-Zeit von 10 hoch minus 44 Sekunden. Das Universum ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht mit Sicherheit, nicht bewiesenermaßen, aber alles, aber auch wirklich alles. Und ihr könnt mir glauben, die Quantenphysiker und die Kosmologen haben hart versucht, mit allem, was sie hatten, das zu widerlegen. Und es ist ihnen bis heute nicht gelungen. Das Universum besteht insgesamt aus nichts. Und es ist aus nichts entstanden. Ärgerlicherweise, könnte man fast sagen, wird es nicht wieder zu nichts vergehen. Das verhindert die dunkle Energie. Sie heißt deswegen dunkel, weil man sie nicht sehen kann. Sie leuchtet nicht. Das ist ärgerlich. Das ärgert den Physiker, weil er kann sie nicht beobachten. Ist ähnlich wie die dunkle Materie. Aber man kann wissen, dass es die dunkle Energie gibt, denn sie wirkt. Sie macht nämlich, dass das Universum sich kontinuierlich immer schneller ausdehnt. Und das ist ein bisschen bedauerlich, weil das wird dazu führen, dass wir in, wie viel Zeit werden wir haben? Vielleicht 100 Milliarden, vielleicht 200 Milliarden Jahre. Da wird dieses Universum sich quasi so weit ausgedünnt haben, dass von hier aus nichts mehr zu sehen ist, außer unsere Galaxie. Der Rest wird sich bis dahin schon so weit von uns entfernt haben oder mit uns, mit dieser Galaxie vereinigt durch Gravitationseffekte. Das kann auch sein, aber dieses Universum wird sich in einem Nichts verlieren. Das heißt, es wird nicht in einem Big Crunch wieder zusammengepresst oder so und dann geht alles von vorne los, sondern dieses Universum wird sich immer weiter ausdehnen und zukünftige Generationen in 100 Milliarden Jahren werden nur noch eine Galaxie sehen, eine einzige, in der so ein paar Sterne noch leuchten. Die anderen sind ja schon alle ausgebrannt und vergangen oder in schwarzen Löchern zusammengefallen. Das wird also eine relativ trostlose Geschichte so in 100, 200 Milliarden Jahren. Die Natur ist ja nicht dafür da, dass wir die gut finden, ne? Sondern nach allem, was wir heute wissen, und es ist schon, ja, ich kann es nur noch mal tun, auch was jetzt an neuer Forschung dazugekommen ist durch die Gravitationswellenforschung und so weiter, das belegt alles sehr gut die heute bestehenden Methoden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Entdeckungen machen werden, die auch bahnbrechend sein werden. Aber sie werden, und das sind wir wieder am Anfang der Geschichte, nicht dazu führen, dass die Physik komplett über den Haufen geschmissen wird. Das ist noch nie passiert. Es wird sie nur wieder verbessern. Es wird sie an manchen Stellen wieder genauer machen und es wird neue Erkenntnisse bringen. Aber es wird nicht mehr signifikant etwas daran ändern, dass das Universum insgesamt eigentlich aus nichts besteht. Ich würde sagen, genießt die Zeit in diesem Nichts. Ich würde jetzt noch ein bisschen Raum für Fragen lassen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich euch geschafft, stimmt's? Ja. Interessante. Die Frage war die nach der Produktion von schweren Elementen in Sternen, da, wo du, ich vermute, wo du rauf raus willst. Ja, ist eigentlich eine schöne Anekdote. Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte vorhin erwähnt, dass beim Urknall sind im Großen und Ganzen drei verschiedene Arten von Elementarteilchen entstanden. Das ist Wasserstoff, das ist Helium und Lithium und ihr alle besteht ja aus anderen Dingen außer Wasserstoff, Helium und Lithium. Und es ist tatsächlich so, und da möchtest du vermutlich drauf raus, dass alles andere, woraus ihr besteht, also alles, was euch ausmacht, musste mal in einem Stern entstehen, weil so in einem Stern findet etwas statt, das nennt sich Kernfusion, da verbinden sich, da knallen Teilchen so doll aufeinander, dass die abstoßenden Kräfte überstiegen werden durch die Geschwindigkeit, mit der sie aufeinander knallen und dann die innen drin sogenannte schwache Wechsel, starke Wechselwirkung im Atomkern überwiegt und daraus neue Elemente werden. Das heißt, alle Teilchen, die nicht Wasserstoff, Helium oder Lithium sind, sind in dem Inneren einer Sonne entstanden durch Kernfusion und zwar bis hin zu Eisen. ab Eisen ist dann Schluss, alle schwereren Elemente sind dann in Supernova-Explosionen entstanden oder in Neutronensternen. Und das Bemerkenswerte daran ist, damit ihr überhaupt daraus bestehen könnt, aus diesen Teilchen, mussten diese Sterne explodieren. Das heißt, ihr besteht im allergrößten Teil aus Dingen, die in bereits explodierten Sternen entstanden sind. Ja, nun besteht ihr aus relativ viel Wasserstoff, aber auch relativ viel Kohlenstoff. Und der ganze Kohlenstoff ist entstanden, auch diese ganze Erde, alles, was wir hier sehen, was eben nicht Wasserstoff, Helium oder Lithium ist, ist in einem Stern entstanden, der dann für euch gestorben ist, wenn man so will. Noch Fragen dazu? Oh, ganz da hinten.
Danke. Ich habe nicht ganz verstanden, wo die 100.000 Jahre herkommen, wo das nicht transparent war. Ja. Du hast gesagt, die 13,72
ja.
Die, sind für die Milliarden für die Ausbreitung. Und ja. Wie kommt man jetzt auf die 100.000?
Okay, gute Frage. Wenn die ganze Energie des heute beobachtbaren Universums mal sehr viel enger zusammen gewesen sein will, und das legt ja die Beobachtung nahe, dass es sich heute noch weiter auseinander bewegt. Also wenn es vorher mal kleiner war, dann muss all diese Energie, die wir heute beobachten können, und dazu gehört auch die dunkle Materie und dunkle Energie, zu der wir jetzt leider gar nicht so ausführlich gekommen sind, dann muss das alles mal enger zusammen gewesen sein, was nichts anderes bedeutet, als die Temperatur muss höher gewesen sein. Insgesamt. Das Universum hat ja heute, also wenn man heute in den Weltraum fliegt, also weit weg von allen Sternen, dann hat das Universum ja eine Temperatur knapp über dem absoluten Nullpunkt von vielleicht 2, irgendwas Kelvin. Ist also sehr, sehr, sehr arschkalt. Ja, wenn jetzt aber alles an Energie früher mal enger zusammen war, muss die Temperatur auch höher gewesen sein. Wenn es mal so eng zusammen gewesen sein will, wie es zusammen gewesen sein muss, ungefähr 100.000 Jahre nach dem Urknall, muss es so heiß gewesen sein, dass die Materie nicht als Materie vorgelegen hat, also über 3000 Kelvin, sondern als Plasma. Das heißt, Protonen und Elektronen waren nicht kombiniert miteinander, sondern getrennt. Das heißt, diese ganze Plasmasuppe war stark elektrisch geladen und stark elektrisch geladene Plasmasuppe ist halt undurchsichtig. Das heißt, da kann kein Licht von A nach B, egal von welchem A zu egal welchem B. Und deswegen war das gesamte Universum die ersten 100.000 Jahre komplett undurchsichtig. Und deswegen kann ich auch nicht weiter zurückschauen, genauso wenig, wie ich hier durch die Decke gucken kann. War das einleuchtend? Noch Fragen?
Erstmal möchte ich mich für den tollen Vortrag bedanken.
Sehr gerne.
Danke sehr. Herr Steinhauser, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war das Universum in einem sehr kleinen Raumvolumen konzentriert. Wenn ich auch nur einen Bruchteil dieses Raumvolumens, der Materie, die in diesem Raumvolumen war, nehme, kriege ich sofort ein schwarzes Loch. Warum ist das Universum expandiert?
Das ist ein Irrtum. Ist tatsächlich nicht so. Ein schwarzes Loch würden wir bekommen, wenn wir Konzentration von Materie haben in einem Raumsegment, das klein genug ist. Es kann, das ist schlicht ein Denkfehler. Ja, ja. Wenn die Materie, also die Energie gleichmäßig verteilt ist, ist es unerheblich. Es entsteht ja nur dann ein schwarzes Loch, wenn so viel Materie in einem Raumvolumen vorhanden ist, dass gravitative Effekte dazu führen, dass es sich immer weiter zusammenzieht. Wenn aber noch überall drumherum genauso viel Materie ist, dann zieht das ja gravitativ auch in die andere Richtung. Ja, das heißt, wenn die gesamte Energie ist gleich Masse, gleichmäßig verteilt ist, dann zieht die Gravitation in alle Richtungen gleichzeitig, dann entsteht da auch kein schwarzes Loch. Im Übrigen sind jede Menge schwarze Löcher entstanden, auch direkt nach dem Urknall. Es gibt euch, da habt ihr jetzt das große Glück, vor wenigen Wochen, vor 2 oder 3 Wochen gab es eine hochaktuelle Theorie zur dunklen Materie, die bis heute nicht widerlegt ist, die also jetzt gerade heiß diskutiert wird, nämlich, dass die dunkle Energie in Wirklichkeit darstellbar ist durch sogenannte primordiale schwarze Löcher. Also solche schwarze Löcher, die genau beim Urknall entstanden sind, die sehr klein sind, also eine Masse von 20 bis 40 Sonnenmassen haben. Und dass es davon möglicherweise, so diese Theorie, gerade zur dunklen Materie, sehr, sehr viele gibt, die auch relativ gleichmäßig im Universum verteilt sind, weil sie ja eben beim Urknall auf gleiche Art und Weise entstanden sind, so dass wir sie nicht sehen können. Schwarze Löcher kann man üblicherweise nicht sehen. Es ist also gerade eine sehr heiß diskutierte Theorie, ob nicht die dunkle Energie sich durch primordiale, also genau solche beim Urknall entstandenen schwarzen Löcher erklären ließe. Ich persönlich glaube da noch nicht so dran, aber es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Gerade top aktuell. Gibt es noch weitere Fragen?
Ich habe kürzlich eine Panel-Discussion verfolgt zu dem Thema oder zu der Diskussionsrunde, ob das Universum nicht eigentlich eine Computersimulation ist. Und eines der Argumente, was dort verwendet wurde, war, dass vieles oder alles, was wir in der Natur beobachten, nicht kontinuierlich ist. Und das wäre ja eine Sache, die man für eine Computersimulation erstmal anwenden würde, weil man Rechenleistung sparen möchte. Das passte ja jetzt eigentlich ganz gut mit dem, was ich hier aus der Quantenmechanik gehört habe. Gibt es da irgendwie Beispiele, die dagegen sprechen?
Also ich nehme teil an der regen Diskussion um die Frage, ist das Universum computable, würde man sagen. Also es gibt einen ganzen Zweig der theoretischen Physik, der sich damit beschäftigt, dass das Universum mathematisch ist. Das ist es zweifelsohne. Alles in diesem Universum lässt sich mathematisch beschreiben. Auch dieser vorhin erwähnte Zufall lässt sich durch die Schrödinger-Gleichung zum Beispiel mathematisch sehr gut beschreiben. Jetzt ist der Unterschied zwischen mathematisch und computabel ist, dass nicht jede mathematische Gleichung lässt sich lösen. Komputabel meint aber, es lässt sich das Universum komplett ausrechnen, lässt es sich simulieren. Dazu möchte ich sagen, ich kann mir vorstellen, ein Universum so zu simulieren, dass es nicht in Schritten, also zumindest von innen drin, nicht so aussieht, als wäre es in Schritten aufgebaut. Ja? Also fraktale Algorithmen funktionieren hervorragend, wenn man das möchte, auch ohne Schritte. Das heißt, ich kann ja beliebig, also wenn ich die Zeit dazu habe, wenn ich das möchte, kann ich immer dann, wenn jemand hinschaut, wenn er noch genauer schaut, auch noch genauer rechnen. Ich könnte das Universum auch in einer Simulation so aussehen lassen, als wäre es kontinuierlich. Das ist also kein besonders starkes Argument. Nur weil wir von innerhalb der vermeintlichen Simulation Schritte sehen, folgt nicht automatisch daraus, dass das ein Argument für die Simulation ist. Ja, aber es lässt sich heute nicht widerlegen. Tatsächlich ist tatsächlich so, nach allem, was ich bisher gehört habe und was ich bisher weiß, lässt sich bis heute nicht widerlegen, dass das ganze Universum tatsächlich nur eine Simulation ist, von was auch immer. Also wer weiß, ob nicht spontan irgendwo, irgendwann, irgendwie und irgendwarum ein statt einer DNA eines Einzellers eine Schaltung eines Computers entstanden ist, der sich dann weiterentwickelt hat, evolutionär, und jetzt aus Versehen das ganze Universum simuliert. Kann ich nicht beurteilen, klingt für mich nicht sehr wahrscheinlich, muss ich dazu sagen. Gibt es weitere Fragen?
Ich bin leider erst dazugestoßen. Hallo.
Ja, hallo.
Ich wollte mal nach der Quantelung des Raums selber fragen, also ob der Raum selber eine Quantelung besitzt und in Inwiefern das Auswirkungen hätte.
Immer aufs Schlimme. Die Quanteneigenschaft des Raums ist the holy grail of physics. Die Theorie der Vereinigung der Quantenmechanik oder der Quantenphysik und der allgemeinen Relativitätstheorie ist der heilige Gral der Physik. Das ist bis heute nicht gelungen. Das ist das, woran alle arbeiten. Das ist die Theory of Everything. Das ist das, was heute mit der sogenannten M-Theorie, eine Erweiterung der String-Theorie, versucht wird, die mir persönlich überhaupt nicht gefällt, weil sie so abartig beliebig ist. Das ist bis heute nicht geglückt. Alle, die irgendwie zu viel Zeit haben in der theoretischen Physik, die aber unbedingt einen Nobelpreis möchten, beschäftigen sich damit. Das funktioniert bis heute nicht. Und das ist eines der großen Dilemmas unserer Zeit. Aber es ist nicht mehr so irre weit, hat man das Gefühl. Aber das ist wie mit künstlicher Intelligenz und Fusionsreaktoren. Das ist in 50 Jahren. Ja, nein, also die Quantelung des Raums ist bis heute nicht geglückt. Nicht in einer funktionierenden, einheitlichen Theorie. Es gibt Ansätze, aber die knallen alle irgendwo an die Wand.
Noch 4 Minuten.
4 Minuten, naja, da können, also 1-2 Fragen würden wir noch schaffen, wenn ihr Lust habt. Ja, na das ist die Quantelung des Raums war die Frage, die soll ich nochmal erklären. Die Frage ist, kriegen wir irgendwie die Quanteneigenschaft, also die Schritthaftigkeit der Energie auch in den Raum abgebildet? Also gibt es Schritte im Raum? Gibt es sozusagen gibt es das, dass ein Raum nur eine Einheit, 2 Einheiten, 3 Einheiten groß ist und nicht 1,5 oder 2/3 oder 0,8. Ja, also gibt es eine kleinste Einheit Raum und aller Raum im Universum ist aus diesen kleinsten Einheiten Raum aufgebaut. Es gibt die Annahme, dass das so sein könnte. Es gibt eine kleinste Strecke, das ist die Planck-Länge. Für die gibt es gute Argumente, weil alles, was kleiner ist als die Planck-Länge, würde sofort zu einem schwarzen Loch werden müssen. Deswegen ist die Planck-Länge die kleinste Länge, die man sich physikalisch vorstellen kann. Aber die Frage, ob der Raum nicht auch 1,5 Planck-Längen haben kann, ist, da gibt es heute, bis heute keine funktionierende Theorie und alle arbeiten dran, weil wenn du das hinkriegst, dann bist du der nächste Einstein. Gibt es da noch eine Frage? Ja.
Können Sie beziffern, ab welchen Größen die Newton'sche Mechanik schwammig wird? Also wann treten die ersten Effekte auf in puncto Geschwindigkeit, Länge, Zeit?
Okay, mich irritiert das völlig, dass du mich die ganze Zeit siehst, aber okay.
Danke, Andreas. Ich bin Hendrik. Moin. Moin.
Ab wann gilt die Newton'sche Mechanik nicht mehr? Also die Newton'sche Mechanik, die ist wahnsinnig gut. Ja, also wenn wir uns, die gilt eigentlich im Großen nicht mehr. Ne? Also ab bestimmten Geschwindigkeiten gilt sie nicht mehr. Ja, ich mache ein Beispiel. Wenn wir die Planeten anschauen, wie sie um die Sonne kreisen, dann stellen wir fest, dass die Newton'sche Mechanik hervorragende Vorhersagen macht. Das heißt, eigentlich alle Planeten kreisen wahnsinnig gut gemessen an der Newton'schen Mechanik, außer der Innerste, der Merkur. Der ist so dicht an der Sonne dran, dass er so affig schnell ist, dass die Newton'sche Mechanik keine korrekten Vorhersagen macht. Und das hat auch schon Newton geärgert, übrigens. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, wie man besser so ein Limit geben soll. Ja? Also man könnte ein anderes Beispiel nennen, wenn wir das kurz rein hypothetisch, also rein zur Anschauung das Bohrsche Atommodell gelten lassen, dann gilt auch dort die Newtonsche Mechanik bis ungefähr Silber und danach stimmt sie nicht mehr, macht sie keine korrekten Vorhersagen mehr. Gold ist deswegen nicht mehr weiß, weil die Elektronen, wenn man, wie gesagt, in dem im Bohrschen Atommodell bleibt, weil die Elektronen so schnell sind, dass relativistische Effekte dazu führen, dass sie bestimmte Wellenlängen absorbieren, die sie gar nicht absorbieren dürften. Und deswegen ist Gold gelb und nicht weiß, wegen solchen Unzulänglichkeiten der Newtonschen Mechanik. Ja. Genau. Gut, ich glaube, wir sind durch, ne? Okay. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr das trotz Fusion und auf der Fusion euch das interessiert hat. Ich finde es toll, es war ein Experiment. Ich dachte, es kommen keine 10 Leute auf so einer Veranstaltung. Ich freue mich, dass ihr da wart und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Applaus